Wir sind eine globale Company und haben global auch bestimmte KPIs, die wir uns regelmäßig anschauen, wie zum Beispiel die Brand Awareness. Da haben wir ein Marktforschungsunternehmen, das sich einmal pro Jahr anschaut, wie bekannt sind wir. Und es wird zum Beispiel so gemessen, dass die Leute befragt werden, habt ihr ein Schleichtier daheim oder kauft ihr regelmäßig ein Schleichtier? Und da ist die Brand Awareness in Deutschland bei über 98% und in anderen Ländern ja bei 50, 60%. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann dir eine Keyword-Analyse ansiehst für die Arbeit mit Amazon, hast du natürlich schon die Unterschiede, dass du da wahrscheinlich andere Keywords brauchst und hast. Und dass sich da die Länder aber auch freuen, dass du mehr Traffic auf die Marke bringst, weil dadurch steigt ja die Brand Awareness auch und dadurch steigt dann auch entsprechend die Bekanntheit und damit hoffentlich auch der Umsatz in anderen Kanälen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Dann jetzt nochmal offiziell. Herzlich willkommen zum Ahead on Marketplaces Podcast. Heute ein ganz besonderer Gast, Peter Christek von Schleich. Wir sind hier live auf dem Amazon Sales Kongress in Erfurt. Peter, schön, dass du da bist.
Grüß dich, hi, danke, schön, dass ich dabei sein darf.
Genau, wir haben das letztes Mal ja schon gemacht, auf dem letzten Amazon Sales Kongress, das erste Mal dieses Live-Podcast-Format gemacht, das ist ziemlich gut angekommen. Von daher freue ich mich, dass wir das jetzt hier fortführen dürfen. Für alle Zuhörer, sitzen hier im kleinen gemütlichen Raum, sind, boah, das würde ich sagen, so 30, 40 Leute vielleicht. Ich freue mich darauf, Peter jetzt einige Fragen rund um irgendwie Marktplätze, E-Commerce und Amazon bei Schleich zu stellen. Und würde direkt mal reinstarten. Peter, leg doch mal los und jetzt sag uns mal, wer du bist und was du machst.
Gern. Ja, hi, ich bin Peter Christek und ich arbeite bei Schleich als Senior Key Account Manager für E-Tailer, also für alle Kunden, die hauptsächlich online verkaufen. Ich bin Papa von zwei Kindern, die 2 und 6 Jahre alt sind und jeder, der Kinder hat, der kennt wahrscheinlich Schleich. Davor war ich bei Haber, habe dort eine ähnliche Rolle gehabt. Haber kennt man dann so im niedrigeren, ne, so von 0 bis 5, 0 bis 6 Jahre alte Kinder. Habe ich bei Haber was Ähnliches gemacht und war davor auch 5 Jahre bei Amazon als SVS hieß es früher noch, heute nennt man das AVS und dann Vendor Manager in der Kategorie Consumer Electronics und später Buch, also Papierbuch. Und ich freue mich heute hier sein zu dürfen und dass wir über Schleich und Amazon sprechen.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube wirklich, du hast eine der Personalien oder Lebensläufe, glaube ich, die aktuell, glaube ich, so gefragt sind wie kaum etwas anderes oder kaum eine andere Position. Also gerade jetzt hier auf diesen Konferenzen, finde ich, hört man immer häufiger, dass halt alle händeringend suchen und du bringst eben sowohl diese Hersteller-Erfahrung mit, als halt auch diese Amazon-Erfahrung. Ich glaube, das ist total wertvoll. Wie kam es denn, dass du in die Spielzeugindustrie gekommen bist?
Bei mir war das eine persönliche Entscheidung. Also wir sind aus familiären Gründen zurück in die oberfränkische Heimat. Also es ist in Nordbayern und habe dort Haber als ersten Arbeitgeber gefunden nach Amazon. Das ist ganz spannend gewesen, weil, ne, zuerst war das die Einkäuferseite auf Amazon und dann war es die Key Account Manager Rolle auf Haber-Seite in der Spielzeugbranche. Und ich fand das total spannend, weil davor bei Amazon haben wir auch gelernt, wir haben in verschiedenen Kategorien uns ausgetobt bei Amazon zu der Zeit. Und ich fand es ganz spannend, in die Spielzeugbranche reinzugehen und dann auch meinen Beitrag für die lokale Wirtschaft dann in meiner Heimat einen Beitrag bringen zu können, dass man in einer guten Zusammenarbeit mit Amazon hinkommt.
Ja, okay, ja, sehr, sehr spannend. Und dann war die Zeit bei Haber auch irgendwann zu Ende und dann bist du zu Schleich gekommen. Wie kam das?
Ja, super, ja, Schleich ist dann irgendwie in die Aufmerksamkeit gekommen. Das ist, weil Schleich so vor 9 Monaten, als ich da angefangen habe, eine krasse Dynamik erlebt hat. Also Schleich ist eine Firma, um sich das mal so vorzustellen, die ist jetzt in den letzten Jahren während Corona und auch, ihr kennt ja alle die Krisensituationen in den letzten Jahren, trotzdem gewachsen. Wir haben letztes Jahr 275 Millionen Euro Umsatz global gemacht mit 8% gegenüber Vorjahr. Also wir sind global super aufgestellt. Wir haben Wachstumsmärkte, wie zum Beispiel auch in Frankreich oder in den USA, wo wir überproportional gewachsen sind. Das hat mich selber erstaunt, aber ist also eine Wahnsinnsgeschichte, die wir da hingelegt haben. Haben letztes Jahr auch ein Rebranding durchlebt, wo auch nochmal die Statements der Marke ganz klar definiert wurden, wo wir sagen, hey, wir sind der Wegbegleiter von Kindern, wir fördern die Kreativität. Und das sind so ein paar Statements, die finde ich total cool, nämlich, die nennen wir What If, why not and then? Also was wäre, wenn jetzt zum Beispiel der Dinosaurier mit dem Schimpansen in einer Ehe wäre? Wird es gehen? Warum geht das eigentlich nicht? Und was ist dann? Kriegen die Kinder oder dürfen die zusammen im Sandkasten spielen? Also all diese offene Spiel fördern wir dadurch. Und es war eine ganz coole Brandpositionierung. Und das gibt uns auch Rechte auf an der Marke so stark zu arbeiten, weil die Brand Awareness in Deutschland, die ist bei inzwischen 98%. Wahnsinn. Also ich habe es jetzt hier auch bei den Kollegen auf dem Amazon Sales Kongress gemerkt, jeder hat irgendwie so, ach, Schleich, ja stimmt, kenne ich. Also haben meine Kinder das Zimmer voll. Und so ist irgendwie Schleich da jetzt für mich auch ins Leben getreten. Und ich finde es super spannend. Genau, und was vielleicht, und da wollten wir jetzt auch noch gleich darauf zu sprechen kommen, ein riesen Value bei Schleich ist ja diese super filigrane Arbeit am Produkt und diese Detailgenauigkeit. Also um das mal euch auch greifbar, haptisch greifbar zu machen, vielleicht der noch nicht mit Schleich in Berührung kam, haben wir gedacht, machen wir ein kurzes Spiel. Und zwar wollten wir wissen, wer ist eigentlich so das Küken bei Amazon und wer ist, sagen wir mal, 3 Jahre jetzt bei Amazon? Hebt mal bitte die Hand. Oder arbeitet mit Amazon? 3 Jahre oder weniger? Okay. 2 Jahre und weniger? 2 Jahre? Okay. Und 1 Jahr bisher? Okay, haben wir 3. Genau. Dann haben wir hier nämlich 3 Figuren, die sind ihr klein. Das sind, glaube ich, die Babys hier.
Also einmal für alle Podcast-Zuhörer.
Für alle Einsteiger, genau.
Peter verteilt jetzt hier gerade eine
Hebt ihr nochmal die Hände?
Genau, Peter verteilt jetzt hier gerade irgendwie ein Baby-Nilpferd, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Eine Baby-Giraffe und einen jungen Affen.
Ne? Ja, dass man mal ein bisschen ins Gefühl kriegt. Marc, am besten, um den Detailgrad zu erkennen, müsst ihr mal die Füße oder die Hufe anschauen. Da sieht man, dass da unten sogar nochmal extra Arbeit reingesteckt wird. Denn die Figuren werden wirklich alle per Hand entworfen, per Hand gemalt. Und jetzt machen wir weiter. Pass mal auf, jetzt haben wir hier noch einen Jaguar und einen Löwen. Und da ist es jetzt nochmal so, wir haben gesagt, wer kann dieses Jahr von einem Erfolg berichten, den er bei Amazon schon hatte? Okay, ich nehme mal Sie. Genau. Wollen Sie es kurz erzählen in einem Satz?
Hallo, ich bin Olaf Dobowolski von Matti Additive und wir haben ein Wachstum zum Vorjahr von 84%.
Ja. Sauber. So, der Löwe wandert zu Ihnen. Danke. Und da hinten habe ich noch was gesehen. Wer wollte noch von der Erfolgsgeschichte erzählen? Okay, ich gehe mal dahin. Da bringe ich den Jaguar hin.
Ich bin von der Firma MBG und wir verkaufen Getränke auf Amazon. Vielleicht kennt jemand die Marken Salitos, Effect oder 9 Mile, Scavi und Dre. Und ja, wir gehen auch von einem Wachstum von 70-80% aus gerade. Also wahrscheinlich auch ein bisschen höher. Also so um die 100 vielleicht.
Wahnsinn.
Gratulation. Und jetzt haben wir noch einen letzten, einen Dino, den Dino im Raum. Wer ist schon 10 Jahre bei Amazon? Okay, 11 Jahre? 12 Jahre? Okay, also wir haben wow. Gewinner. Da gibt es keine Geschichte jetzt dazu, keine Erfolgsstory, aber den Dino bei 12 Jahre oder länger bei Amazon. 12 Jahre waren es, oder? Seit 2011. Ja, 12 Jahre. Super.
Wahnsinn.
Okay, und ihr könnt euch jetzt gerne mal den Detailgrad der Figuren anschauen. Also das ist wirklich ein Benefit. Da kommt keiner drüber. Und darauf sind wir stolz, ja. So, ich glaube, wir wollten heute auch sehr stark darauf eingehen, ne, was wir auf Amazon machen, welche verschiedenen Ansätze wir haben. Und nur zu eurer Erwartungshaltung. Wir sind noch ganz am Anfang. Also der Fokus ist bei uns zu schauen, hey, wie kriegen wir die operativen Herausforderungen gewuppt? Wie kriegen wir die Zeit bestmöglich rum. In der wenigen Zeit, die wir haben, möglichst viel umgesetzt. Wir haben 60-70% der Zeit für Amazon, weil wir haben auch noch andere E-Tail-Kunden. Und nebenbei machen wir halt mal Amazon EU in einem paneuropäischen Vertrag und starten jetzt mit neuen Ländern. Und da sind wir natürlich darauf angewiesen, hey, fokussiert zu arbeiten, zu gucken, make or buy. Also suchen wir uns Leute, die uns dabei helfen, suchen wir uns Softwarelösungen, die uns helfen, oder machen wir es im Haus, entwickeln wir das Wissen, die Leute im Haus. Und also alle, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, ich fühle mit euch.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank erstmal bis dahin. Freue ich mich schon, dass wir gleich ein bisschen darüber sprechen, wie du da so drauf schaust, wie ihr euer Team bisher aufgebaut, strukturiert hast, was du auch als Next Steps für euch seht. Du siehst allgemein, finde ich den Spielzeugmarkt im Hinblick auf Amazon immer super spannend. Ne? Also da gibt es ja einige große Player, insbesondere jetzt, wenn man sich den gesamten E-Commerce-Markt anschaut, ne? Also MyToys hat es ja jetzt, glaube ich, erwischt. Das wird jetzt schon als so ein kleines Beben im Spielzeugmarkt wahrscheinlich wahrgenommen.
Ja, ich war da im Urlaub und da kam plötzlich die Nachricht, ja, MyToys ist mit einer PR rausgegangen, dass sie im Februar 2024 bis dahin alle Läden, 19 Läden und den Online-Shop, also das Team auch in Berlin, das den Online-Shop betreut, dicht machen wollen. Da waren zuerst mal alle so, kann das sein? Wie kann das sein? Damit hat keiner so richtig gerechnet. Und MyToys auch als einer der Handelspartner, wenn ihr euch das mal jetzt für eure Kategorien vorstellt, wenn da einer der wichtigsten Handelspartner plötzlich weg ist, was würde das für euch bedeuten? Und so ähnlich geht es jetzt vielen Herstellern.
Ja, toll.
In der Branche, in der Spielwarenbranche.
Total spannend. Also ich finde gerade die Spielwarenbranche ist ja im Hinblick auf E-Commerce schon recht weit entwickelt. Ne? Also ich glaube bei den richtig Großen wie im Simba Dickies und Co., die machen schon über 50% des gesamten Umsatzes online, was in manchen Kategorien gar nicht denkbar ist. Und wenn wir jetzt mal von irgendwie 50% und mehr ausgehen, dann muss man sich vor Augen führen, dass im Spielzeugbereich durchaus davon nochmal so 70-80% dann auf Amazon entfallen. Ne? Und da gibt es sicherlich totale Unterschiede nach vielen, aber so ein paar Insights am Markt hat man ja schon gehört, ne? Unter anderem von den Geschäftsführern von Simba Dickies, und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Du hast jetzt auch schon zwei Stationen dahinter. Würdest du sagen, dass du auch diesen Amazon-Fokus und die Relevanz bei dir in der Firma auch so spürst und siehst?
Ja, bei Schleich ist es so, wenn ihr euch das Produkt anseht, ich sag mal so, bei der Spielware, aber vor allem bei Schleich, spielen da das Produkt und die Emotionen dahinter schon eine große Rolle. Also du willst anfassen, du willst spüren, du willst schauen, was wäre das für ein Geschenk, ne? Weil in der Spielzeugbranche ist Ostern und Weihnachten recht wichtig, wo die Geschenkanlässe sind. Da schaust du ja schon an, hey, ich will es erleben. Mhm. Und erlebbar ist, und das ist unsere Aussage, unsere Kernaussage, dass der stationäre Handel für uns super wichtig ist. Mhm. Der hat auch den größten Anteil bei uns, und der E-Commerce-Anteil hat bei uns in etwa 20% global gesehen. Und wir sehen, dass in Zukunft wesentliche und sehr gute stationäre Händler sich vor allem durchsetzen werden und dass die für uns sehr wichtig bleiben werden. Andererseits sehen wir natürlich schon, der Onlinehandel entwickelt sich organisch nach oben, und auch wir werden da in der Hinsicht Investitionen tragen und werden Investitionen vornehmen auf globaler Sicht. Ja. Also da ist Amazon natürlich einer der Hauptakteure.
Ja, ganz offensichtlich. Ne? Ich meine, wenn sie da Personalien wie dich dann da an Bord holen, ne, wo man ganz klar halt sagt, irgendwie durch deine persönliche Historie, ne, hast bei Amazon gearbeitet, auch in der Spielzeugbranche, dann bist du ja da schon sehr, sehr passend. Nimm uns doch mal mit so in euer Team. Wir haben jetzt eben gehört beim Vortrag von Gardena, das sind irgendwie, je nachdem wie man es rechnet, irgendwie 8 bis 10 Leute. War am Anfang auch nicht so. Ne? Du sagtest jetzt irgendwie, ihr steht ganz am Anfang. Hol uns doch mal in dein Team rein.
Genau, also ganz, ganz, ganz am Anfang sind wir noch nicht, sondern ganz am Anfang. Das heißt, wir sind zu zweit, also die Larissa und ich. Wir sind das Team, was jetzt nicht nur auf Amazon gemünzt, sondern wirklich den E-Com in Deutschland betreuen. Und wir sprechen vom B2B E-Com, also nicht vom B2C E-Com, und haben, ich nenne es auch wieder mal in Gänsefüßchen, nebenbei Amazon EU, dass wir bisher in 4 Ländern aktiv betreiben, im Vendor-Geschäftsmodell, und wo wir inzwischen wie viele andere auch einen europäischen ein paar New Contract haben, wo wir jetzt auch Step by Step in die Richtung gehen und sagen, wir wollen jetzt auch alle neuen Länder, die dort Amazon unterstützt, dass wir dort auch live gehen. Mhm. Das ist wie bei vielen anderen auch. Zuerst mal so, dass wir in jedem Land eine Ländergesellschaft haben oder einen Distributor. Das kennen die meisten von euch, so das klassische Modell. Und da von daher müssen wir uns Step by Step einfach in die EU-Denke entwickeln. Das ist bei Amazon, ja, das erlebt jeder Key Account Manager, der Amazon betreut, einen Sonderfall. Und da muss man dann im Unternehmen immer wieder erklären, hey, wir haben einen europäischen Vertrag. Amazon fordert von uns, dass wir europäisch denken. Die wollen mit uns über alle Länder sprechen, nicht nur über ein Land. Und genau an diesen Punkten sind wir gerade. Da ist meine Aufgabe, alle abzuholen, zu überlegen, wie kriegst du es effizient hin, dass alle Bescheid wissen. So wie bei Gardena, der Kollege das auch sagte, ja, du bist dann halt in der Situation, dass du Key Account Manager hast, die dann, mit denen du zusammenarbeitest, obwohl du zentral dir den Lead hast bei der Verhandlung, zentral vielleicht auch den Lead hast bei bestimmten Prozessen in der Buchhaltung oder anderen Dingen. Und das ist schon eine krasse Herausforderung. Ich glaube, da sind einige von euch auch mittendrin in solchen Gesprächen und Überlegungen, hey, wie kriege ich das vielleicht auch in so ein Konstrukt, wie der Kollege vorhin von Gardena das vorgestellt hat, wo er wirklich ein Team hat, ich glaube von über 8 bis 10 Leuten, hat er gemeint, die sich direkt fokussieren auf die Optimierung von Amazon, auf alle Prozesse und so weiter. Ich denke, der Weg ist schon einer, der zu beschreiten ist.
Mhm. Ja, finde ich spannend. Also immer wieder neue größere Unternehmen, die global funktionieren, ne, schon auch sagtest, ne, wie geht man dann so einen Kanal jetzt wie Amazon an? Ne? Und da würde mich nochmal interessieren, kommt dieser zentrale Gedanke von auch intrinsisch von euch, dass ihr sagt, ja, wir sind als Company global, dementsprechend wollen wir auch so einen Kanal wie Amazon global steuern. Oder würdest du sagen, nee, das kommt eher schon wirklich so der Wunsch von Amazon, wir kommen dem nach, weil eigentlich würden wir, wenn wir uns das völlig selbst aussuchen, auch irgendwie eher Amazon.de erstmal auf über 90% bringen und dann ein anderes Land irgendwie vielleicht angehen?
Nee, das spiegelt schon auch die Strategie vom Unternehmen, weil wir sind ein globales Unternehmen, ne? Hatte ich ja vorhin schon im Eingang ein bisschen skizziert. Und unsere Teams sind schon auch global orientiert. Also unser Communication-Team ist global orientiert in der Erstellung von Kampagnen. Wir versuchen das schon zentral zu managen. Daher passt es recht gut. Trotzdem sind da natürlich, wie bei euch auch dann, die Vertriebsmannschaften in den jeweiligen Ländern. Und die haben auch Ziele. Und das ist der alte Konflikt, den wir alle kennen. Wenn Amazon zentraler mit euch sprechen möchte, aber gleichzeitig in einem Land der Vertriebsmitarbeiter ein Ziel hat, auf Amazon vielleicht noch, weil es so die Strukturen vorgegeben haben bisher, dann ist es halt ein Paradigmenwechsel, ne?
Ja, ich glaube, das ist eines der größten Challenges, aber auch gleichzeitig Potenziale, die Verantwortliche in den Unternehmen da halt haben, ne? Und da braucht man ganz klar dann auch Rückendeckung irgendwie von oben. Das muss dann auch top-down vorgegeben werden, weil das ja durchaus dann von der gesamten Company-Struktur auch einiges halt ändert, ne? Also hat man ja historisch gewachsene Provisionierungen von Ländergesellschaften. Da muss man ja ganz klar sagen, okay, man zieht die da halt raus, um halt so eine zentrale Steuerung auch zu ermöglichen. Und da haben wir jetzt schon von einigen gesehen, ob es jetzt ein Victorinox ist, ob es ein Gardena ist, wo das gut funktionieren kann. Da gibt es sicherlich verschiedene Wege, aber ja, Das scheint ja zu klappen.
Ja, also top-down kann man da auf jeden Fall einige Wege gehen, aber vielleicht auch mal ein Bottom-up, eine Idee, wie man direkt starten kann. Und ich sag mal so, die Kommunikation im Unternehmen fördern kann in Bezug auf Amazon. Und zwar relativ einfach. Wir haben vor 4-5 Monaten einen Report gestartet, ein Monthly Business Review mit Amazon für die Länder, in denen wir aktiv sind. Und warum machen wir das? Das machen wir zum einen, hey, dass du dich mit den Zahlen beschäftigst, dich darauf fokussierst, was sind deine KPIs, die du dir anschauen möchtest, auf die du jeden Monat drauf schaust, aber zum anderen auch, um den Dialog zu fördern, ne? Also ich kann dann zum Beispiel über Shortage Claims sprechen und dann kommt die Buchhaltung auf mich zu oder Head of Accounting, der dann auch im Verteiler mit drin ist Und dann steht da irgendwie, oh, Red Flag, ne, schreibe ich dann rein. Und dann dachte ich, okay, was ist da los? Weil ich meine, in solchen Detailthemen, du musst dich ja wirklich checklistenartig Step-by-Step durcharbeiten. Aber das ist, passiert ja trotzdem parallel. Also du hast ja so viele Dinge parallel. Und das kannst du alles in dem Monthly Business Review verarbeiten. Du schaust dir zum Beispiel auch Sell-in, Sell-out an. Mhm. Also Cross-Border-Bewegungen, die uns auch allen bewusst sind, schaust du dir an und überlegst dir, okay, krass, warum ist denn jetzt das Sourcing in Land X oder Y wesentlich höher als das Sell-out? Irgendwas ist da komisch. Und da haben wir auch schon dran gearbeitet und operativ dann festgestellt, hey, wir haben hier und da im Katalog Veränderungen, kennen wir auch, ne? Dass Amazon dann plötzlich den Katalog verändert, und zwar nicht nur im Frontend zum Endkunden, sondern im Backend, und dann VEs, also Verkaufseinheiten verändert, oder irgendwelche anderen Veränderungen. Also wir haben zum Beispiel entdeckt, dass ein Topseller von uns an Weihnachten teilweise einfach nicht live war. Keiner hat gewusst, warum. Amazon konnte es auch nicht erklären. Da haben wir auch eine Software verwendet dafür, die das ausgelesen hat. Aber sowas schreibe ich dann zum Beispiel auch im Monthly Business Review rein, um die Natur des Kunden so ein bisschen zu verstehen. Oder als drittes kommen da Initiativen rein, ne? Wenn wir mit neuen Softwarelösungen arbeiten, dass alle so ein bisschen abgeholt sind. Und dann entstehen dann so Step-by-Step die Gespräche. Und das kann also nicht nur ein KPI-Tool für einen selber sein, sondern auch für die Kommunikation im Unternehmen sehr hilfreich. Also der Report als Kommunikationstool.
Ja, finde ich total interessant, ne? Weil man auf der einen Seite diese harte KPI-Betrachtung braucht, aber auf der anderen Seite, wenn man die verschiedenen Teammitglieder nicht mitholt und die in diesem Prozess halt teil sein lässt und auch wird berücksichtigt, okay, was sind irgendwie, was sind Tops, was sind Misses, die wir gemeinsam als Team halt erleben, und man nicht einfach nur mit dem Finger zeigt, du hast das gemacht, ne, sondern gemeinsam irgendwie sagt, ja, das ist ein neues Projekt, den nehmen wir uns an. Wir wissen, das wird nicht von Anfang an alles perfekt laufen, aber wir sitzen dann in einem Boot und gehen diese Reise gemeinsam. Ne? Also wir hatten ja auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, und da sagtest du auch, und das fand ich schön, dass du sagst, okay, auch Tops und Flops können da halt irgendwie ein Teil von sein, ne? Dass man irgendwie offen damit umgeht.
Genau, man geht offen damit um, dass man Wins und Misses oder Tops und Flops hat und kommuniziert dann halt ganz klar, hey, wir waren im letzten Monat gut, in bestimmten KPIs oder in bestimmten Wins, in der Verhandlung zum Beispiel, oder wir haben halt irgendwas irgendwie versemmelt, ja, Confirmation Rate ist wieder nicht so gut oder unsere Lieferzeiten sind in einer Woche besonders gefleckt worden von Amazon, und am Ende ist es dann ein Kommunikationstool, aber auch für einen selbst, ihr kennt es ja, wir werden wirklich täglich zugeballert mit E-Mails, mit Aufgaben, mit Change bei Amazon. Und wenn man einmal pro Monat sich auch einfach mal zurücklehnt, mal Ruhe walten lässt, sich überlegt, hey, was war da eigentlich? Was planen wir noch für die nächste Zeit? Und das ist, so wie vorhin der Gardena-Kollege auch meinte, das ist ein Marathon. Mhm. Und du musst halt immer wieder Step-by-Step dir anschauen, hey, was hast du erreicht? Dann mal ein bisschen feiern vielleicht auch. Mhm. Also ich bringe immer gerne mein fränkisches Bier ins Büro. Keiner will es haben, aber das werden wir noch ändern. Die Münchner wollen ja lieber ihr Augustine oder Tegernseher. Und ehrlich gesagt, nach 10 Jahren Amazon jetzt, ich will auch einfach ruhig schlafen.
Ja, das kann ich verstehen. Du sagtest vorhin irgendwie so, ihr habt auch so 60-70% eurer Zeit, ne, für den Kanal. Mhm. Jetzt sagtest du, okay, wir wollen das natürlich nicht nur in Deutschland machen, sondern wir wollen das europaweit machen. Das ist natürlich eine Challenge. Nimm uns doch mal mit. Kann man sagen, die 70%, da fallen eigentlich immer so die und die Aufgaben für mich rein, oder ist es ganz unterschiedlich?
Momentan ist es insbesondere der harmonisierte Aufbau der jeweiligen Länder, mit denen du ja eine gute operative Qualität hinbekommen möchtest. Also, dass die Aufträge ordentlich verarbeitet werden, dass die Listung ordentlich im System ist, dass alle Preise passen, dass die Kollegen, die ganz neu im Amazon-Geschäft sind, mal so einen Crash-Kurs bekommen für Vendor Central. Und wir sind jetzt auch so ein bisschen Matrix organisiert, dass es einen Spezialisten zum Beispiel gibt für Listungen. Da nimmt die neuen Kollegen bei Listungen mit. Mhm. Es gibt eine Kollegin, die ist spezialisiert auf Content. Ah, die Larissa. Die hat dann auch eine Initiative jetzt zum Beispiel auf den Weg gebracht, dass wir im Content harmonisieren und eine gute Qualität hinbekommen. Und und da ist viel Koordination und das ist, Daily Business ist da, kann man es gar nicht nennen, weil es immer wieder was Neues ist, wenn du in so eine neue Struktur dich reinarbeitest. Aber auch da sind wir eben parallel, ne? mit dem Overload, das hat sich so ein Overload an Arbeit an, versucht man natürlich an Effizienz-Ideen auch zu arbeiten, zum Beispiel jetzt im Customer Service, weil du hast in jedem Land einen Customer Service, überlegst du dir, wie kannst du das verschlanken? Also zum Beispiel, dass du sagst, hey, Shortage Claims, Price Claims, kennen die meisten wahrscheinlich. Gibt es auch Lösungen im Markt, dass die dir helfen, erstens mal zu verstehen, so aggregiert zu verstehen, was geht da eigentlich, was läuft da eigentlich schief? Und zum anderen, dass sie dir bei den Disputes helfen. Weil ihr, also auch das kennt ihr, Bestellungen bekommt man hunderte pro Tag, eventuell Shortage Claims oder Price Claims, hunderte pro Woche. Und das kann man eigentlich immer so weiter deklinieren. Und dann muss man sich schon überlegen, hey, wie kann ich die Zeit da wegnehmen und woanders reinstecken, wo ich nach vorne denken kann. Nicht nur immer reagieren muss, sondern auch immer agieren kann.
Ja, finde ich super spannend. Lass uns gerne gleich nochmal ein bisschen auf euer Software-Stack eingehen. Also das heißt, wie ihr da aufgestellt seid, womit ihr euch effizienter macht. Ich glaube auch, das ist einer der Winning Factors jetzt für euch in eurer Teamgröße, in dem Umfang, den das Projekt ja nun mal ganz irgendwie logisch halt hat, wenn man mit so einer globalen Company dann das Ganze auch versucht, direkt global halt aufzuräumen. Lass uns da gerne gleich drauf eingehen. Siehst du denn in den verschiedenen Ländern, die ja von euch auch alle, ich sag mal, für Schleich unterschiedlich wichtig sind, wahrscheinlich so vom Umsatz, siehst du da eigentlich ähnliche Strukturen und Voraussetzungen, an denen du ansetzen kannst, dass du sagst, okay, es sind eigentlich immer so die paar Steps, die überall gleich sind, um das zu harmonisieren, oder siehst du da teilweise doch dann irgendwie extreme Unterschiede?
Das ist eine gute Frage, weil auch da komme ich eigentlich zu dem Punkt wieder zurück. Wir sind eine globale Company und haben global auch bestimmte KPIs, die wir uns regelmäßig anschauen, wie zum Beispiel die Brand Awareness. Also die Brand Awareness, da haben wir ein Marktforschungsunternehmen, das sich einmal pro Jahr anschaut, wie bekannt sind wir. Und das wird zum Beispiel so gemessen, dass die Leute befragt werden, habt ihr ein Schleichtier daheim oder kauft ihr regelmäßig ein Schleichtier? Und da ist zum Beispiel die Brand Awareness in Deutschland bei über 98%. Und in anderen Ländern, in europäischen Nachbarländern zum Beispiel ja bei 50-60%. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann dir die Keyword-Analyse ansiehst für die Arbeit mit Amazon, hast du natürlich schon die Unterschiede, wenn du dann mit Amazon Marketing Services arbeiten möchtest, um den Umsatz zu optimieren, um die Conversions zu erhöhen, dass du da wahrscheinlich andere Keywords brauchst und hast. Und dass sich da die Länder aber auch freuen, dass du mehr Traffic auf die Marke bringst, weil dadurch steigt ja die Brand Awareness auch und dadurch steigt dann auch entsprechend die Bekanntheit und damit hoffentlich auch der Umsatz in anderen Kanälen. Also insofern sind wir da auf unterschiedlichen Voraussetzungen, weil einfach der Home-Turf ist Deutschland, also Schleich kommt aus Schwäbisch Gmünd, ist in der Stuttgarter Region und ist ein Mittelständler, schon über 80 Jahre am Markt und wir haben einen Home-Turf in Deutschland. Dadurch sind dann die anderen Länder schon auf einem anderen Niveau. Allerdings haben wir dann natürlich auch andere Kompetenzen. Also das sind auch Key-Account-Manager, die mit Amazon schon zusammengearbeitet haben. Ja, jetzt hat sich die Struktur in den letzten Jahren bei Amazon geändert. Jetzt brauchst du halt irgendwie einen zentralen Ansprechpartner. Sind die Voraussetzungen schon gut, wenn du in einem cross-funktionalen Team dann auch Spezialisten mit dabei hast. Und das ist natürlich da kannst du schon dann auch was rausziehen, ne?
Ja, ganz ohne Frage. Und was mich vor allem freut, dass du sagst, irgendwie, das wird positiv halt aufgenommen, ne? Und das scheint da ja schon irgendwie auch die Culture zu sein, beziehungsweise vielleicht ja auch schon das Resultat aus diesen Amazon Monthly Business Reviews, ne? Wo du sagst, okay, wir pflegen da einen gemeinsamen guten Umgang miteinander, dass nicht immer die Angst entsteht, okay, es werden uns einfach nur Umsätze weggenommen, ne? Sondern irgendwie wir haben ein Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftsempfinden und gehen gemeinsam voran. So kommt es erstmal rüber.
Ja, das auf jeden Fall. Schon, ja. Weil ja, das ist ein Report, der auch global geteilt wird.
Mhm. Ja, sehr spannend. Jetzt seid ihr in der Situation, ihr habt aktuell durchaus noch ein recht kleines Team, ne, verhältnismäßig. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiter wachsen. Das heißt, wie du schon sagst, für euch ist aktuell super wichtig, dass ihr möglichst effizient arbeitet. Effizient ist ja häufig Software getrieben. Hol uns doch mal mit rein, also musst du nicht erzählen, wer das ist, aber welche Bereiche und welche Issues ihr damit löst oder welche Probleme.
Ich fange mal an. Ich würde sagen, lass mich kurz überlegen, also ich glaube, wir können auf jeden Fall auf zwei Softwarelösungen eingehen, die wir schon nutzen und dann vielleicht noch eine dritte, die wir zentral auch nutzen, die wir dann am Ende einsetzen oder integrieren kann. Mhm. Also die erste, darüber habe ich gerade schon gesprochen, ist die Sparos, wo wir das Accounting deutlich schlanker gestalten durch die automatisierten Disputes. Meine Kollegin in der Buchhaltung, die ruft mich ab und zu an und fragt, hey Peter, warum haben wir schon wieder Zahlungen bekommen? Und ich sage, ja, das ist die neue Software. Mhm. Und die Baros ist jetzt auch in mehreren Ländern zum Einsatz gekommen. Das heißt, der Customer Service, ne, wir haben in jedem Land einen Customer Service, der die Aufträge bearbeitet und der auch die Pflicht hat, Mengendifferenzen, also auch Preisdifferenzen zu bearbeiten. Wir haben die Kollegen alle mit auf die Reise genommen und haben denen die Software mit an die Hand gegeben. Und die so rough estimation, also die Schätzung ist, dass wir dadurch pro Monat 40 Stunden sparen an Arbeitszeit über alle vier Länder. Also das ist schon etwas, wo man sagen kann, das war ein echt ein super Projekt, eine super Einführung. Und das ist zum einen Baros und zum anderen haben wir immer wieder auch Softwarelösungen jetzt immer noch im Test, wo wir versuchen zu lernen, wo wir schauen, hey, wir wollen den Frontend scrapen, wir wollen also auslesen, wo Amazon unseren Content verändert, wir wollen auslesen, wo sich vielleicht Bilder verändern, wo sich Produktkategorien verändern, wo, vielleicht kennt ihr das, bei niedrigpreisigen Produkten plötzlich eine Mindestbestellmenge von 2 oder 3 steht, wo der Kunde nicht mal ein Stück von dem Artikel kaufen kann. Also es sind viele Dinge, die bekommt man ja so gar nicht mit. Und da müsste man ja wirklich auf jeden Artikel einzeln draufklicken, um das alles zu verstehen. Und da gibt es verschiedene Softwarelösungen, die wir testen. Also ich hab ein bisschen bei Haber noch Analyze getestet. Mhm. Das fand ich eigentlich ein richtig gutes Tool, auch für Content- und Keyword-Optimierung. Und ganz kurzer letzter Punkt, wo ich hin möchte, aber noch nicht bin, Thema Business Intelligence. Also es gibt ja bei Amazon die API, wo man sich die Daten ziehen kann, zum Beispiel auf Tages- oder Wochenbasis. Man muss sie halt auch verarbeiten. Mhm. Wir haben jetzt also die tolle, diese Verfügbarkeit der Daten auf Amazon. Auf der anderen Seite haben wir arbeiten mit Microsoft und haben dort zum Beispiel auch Power BI. Mhm. Und ich wünsche mir, dass ich in Zukunft in Power BI die Daten reinbekomme, damit ich real-time, ja, Tag für Tag die Daten sehe und auch Defekte vielleicht irgendwo bei Artikeln erkenne. Das ist so der nächste Step.
Ja. Ja, ja, das ist vor allem schön, weil es bestehende Strukturen sind, bestehende Lösungen, die man halt dann schon nutzen kann, ne, mit von Microsoft, genau, ne, Power BI, und darum geht's ja,
genau,
sehe ich ähnlich. Was hast du denn die nächsten Jahre so bei Schleich vor, ne? Also man muss ja wirklich sagen, ne, sehr, sehr gute Personalie, das ist natürlich auch nicht ganz einfach, dass du da über eine gewisse Zeit zufrieden bist. Ne, weil dafür müssen natürlich auch gewisse Entwicklungen halt einstellen. Und du hast sicherlich, oder sicherlich, als es damals losging, hast du ein paar Punkte im Kopf gehabt, wo du sagst, okay, wenn das halt passt, ne, ich mal so inhaltlich, dann irgendwie können wir hier gerne den Weg zusammen gehen. Was hast du vor?
Also was ich super spannend finde, ich meine, wir sprechen jetzt wirklich viel über Amazon und das nimmt jetzt nicht nur hier in dem Raum sehr viel Zeit ein, sondern auch im Alltag. Wir arbeiten alle mit Amazon. Aber ich denke, das Wichtige ist, das kam, glaube ich, vorhin auch schon in einem oder anderen Vortrag raus, dass wir dort sind, wo der Endkunde, also Konsument ist, dass wir verstehen, wie der Konsument sich bewegt, wo er am liebsten einkauft, wer den besten Service bietet, wo er am Ende landet, über welchen Kanal er dort landet. Wir haben vorhin über Social Selling gesprochen. Ich finde es super spannend, dass es unbekannte, also super unbekannte Online-Händler gibt, deren einziger Kanal ist, über Instagram Leute zu erreichen. Also nur ein Beispiel, vielleicht kennt der ein oder andere den Online-Shop, der nennt sich Kiddo Shop, der ist aus Österreich und der ist so ein Scandic-Style, ne? Also gedeckte Farben, fancy Accessoires fürs Kinderzimmer und ja, ein cooler Shop. Und die haben in der Corona-Zeit über 100.000 Follower in 3 Monaten 100.000 Follower auf Instagram gewonnen und haben, glaube ich, heute fast 300.000 Follower. Halt ein kleiner Online-Shop aus Wien, wenn man so will. Und wenn du es dir so überlegst, diesen Channel, also dass sie nur über Instagram, weil in anderen Kanälen sind die nicht so stark, es kann sein, dass sich geändert hat, aber zu der Zeit waren sie nur auf Instagram so super stark, hatten so viele Fans gewonnen. Und das ist halt deren Channel, also das ist der Upper Funnel bei denen sozusagen, wo sie Kunden gewinnen. Und für mich ist es spannend zu verstehen, genau, wo sind denn diese Konsumenten in Zukunft? Also klar, bei Amazon, das wird weiterhin eine hohe Wichtigkeit haben, aber zu verstehen, hey, Werden es die Marktplätze sein, auf denen wir in Zukunft wachsen, wo Konsumenten sind? Werden es weiterhin Handelspartner sein? Wird es eventuell eine B2C-Schiene sein, in die wir gehen müssen, wo wir bisher nicht sind? Also, dass wir an Endkunden direkt über Marktplätze verkaufen, haben wir noch nicht. Also, wohin geht da die Reise? Wo wird der Konsument sein? Und keine Ahnung, kann sein, dass in Zukunft, dass wir die Hälfte über Obi verkaufen. Also wir sind schon bei Obi, aber da, wo der Konsument ist, da gehen halt wir hin. Und das ist, glaube ich, echt challenging, weil in der Online-Welt hast du immer wieder einfach so, weiß nicht, so Kanäle, die aufgehen, wo ein Konsument Spielware erwarten würde. Und die Frage ist, wo geht der hin? Und das ist super spannend. Und das ist, glaube ich, das Wichtige für die nächsten Jahre. Und das würde ich gerne mit begleiten bei Schleich.
Ja, klingt super spannend. Also gerade, wie du es am Anfang erzählt hast, dass Kreativität und Kreativität fördern für euch ja in euren Grundwerten ein Teil verankert sind. Ne? Und es gibt erstmal nichts, was irgendwie verboten oder was irgendwie undenkbar ist. Und das finde ich irgendwie, schreit natürlich irgendwie nach Kanälen, die auch eine gewisse Kreativität halt zulassen.
Ja,
ne? Genau. Und da sieht man ja schon, dass ja auch ein Amazon jetzt, ne, die haben ja auch versucht, irgendwie eine gewisse Social-Komponente da reinzubringen und die reinen Social-Kanäle wie Instagram und Co. versuchen ein bisschen irgendwie Commerce mit reinzubringen. Mhm. Ne? Und ob dann diese bestehenden Modelle, die es da aktuell gibt, schon so weit sich auch noch transformieren können in einzelnen Bereichen, dass sie da eine gute Lösung schaffen, einen guten Mittelweg, oder ob es noch ganz neue Lösungen braucht, ne, die wir aktuell vielleicht noch gar nicht kennen, die in den nächsten Jahren entstehen werden, die dann gut irgendwie auf genau dieses Placement, Kreativität fördern, Inspiration irgendwie besser einzahlen. Ne? Das wird, glaube ich, sehr spannend.
Mhm. Ja, total. Und dass dann die Eltern und Großeltern an Weihnachten sich inspirieren lassen und dann genau das finden, was sie für ihre Enkel oder für ihre Kinder suchen. Also das ist, Weihnachten ist für uns super wichtig.
Mhm. Ja, absolut. Peter, vielen, vielen Dank. Super spannende Insights.
Ja, gerne.
Alright, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Ciao.
Möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.